ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
MDR Kultur. Unter Büchern unterwegs. Mein Name ist Claudia Leonhardt und ich freue mich sehr. Ich sitze hier neben Romy Völk und wir sprechen über ihr neues Buch Fünf Fremde. Herzlich willkommen, Romy Völk.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
Es ist quasi direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 3 eingestiegen, also ein wahnsinniger Erfolg in ziemlich kurzer Zeit. Man kannte sie bisher eher als Krimi-Autorin mit der Elbmarsch-Reihe und jetzt zum ersten Mal ein Thriller. Wie kam es denn dazu?
Ja, wie viel Zeit haben wir? Nein, es ist natürlich auch als Autorin immer... Man hat so eine Reihe natürlich sehr lieb gewonnen. Also ich liebe es auch, über die Elbmarsch, über meine neue Heimat zu schreiben. Und die Figuren liebe ich sowieso. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man doch mal wieder eine neue Herausforderung sucht. Und das hat sich so ein bisschen über Jahre entwickelt. Und irgendwann bin ich dann mit der Idee an den Verlag herangetreten. Und die waren auch ganz begeistert und haben gesagt, na klar, schreib mal einen Thriller, wir unterstützen dich. Und da ist er.
Sie haben lange in Leipzig gelebt und haben sich dann den Traum erfüllt und sind eben in den Norden aufgebrochen, in den hohen Norden. Und nun spielt dieser Thriller auf einer Nordseeinsel, die kurz vor Cuxhaven liegt. Man kann natürlich mit der Fähre hin, man kann aber auch mit der Pferdekutsche hin. Die Insel heißt Neuwerk, mit Betonung auf der zweiten Silbe, wie ich mir habe sagen lassen. Wie kam es denn zu diesem Setting? Also warum diese kleine Nordseeinsel?
Ja, das war einer der Zufälle, die immer so reinspielen, wenn man neue Themen sucht und sich Gedanken macht, worüber schreibe ich und wo schreibe ich? Was wird das Setting sein? Mich hat eine Freundin mitgenommen, die in Cuxhaven aufgewachsen ist und ihre Sommer auf Neuwerk verbracht hat. Also sie hat gesagt, du musst diese Insel sehen. Ich habe ehrlich gesagt vorher noch nie von Neuwerk gehört, obwohl sie ein Stadtteil von Hamburg ist. Also sie gehört zur Hamburg-Mitte. Wir sind hingefahren und ich bin da ausgestiegen und war schockverliebt. Und mir war klar, diese 3 Quadratkilometer kleine Insel ist ja perfekt für ein Locked-Room-Setting im Thriller. Und als wir dann am Friedhof der Namenlosen vorbeigelaufen sind, war klar, this is my place. So kam das.
Darauf wollte ich eigentlich später noch eingehen, aber jetzt haben Sie es schon angesprochen, der Friedhof der Namenlosen, das ist ja so ein mystischer Ort irgendwie im Roman. Wie kam es dazu oder warum spielt der so eine wichtige Rolle?
Ja, weil das schon irgendwie nicht nur mystisch ist, sondern auch ein bisschen gruselig. Dort sind ja die Seeleute begraben worden über viele Jahrhunderte, die da angespült worden. Also es sind viele Schiffe gekentert vor diesen Inseln, vor Schahörn. Das ist ja so eine benachbarte Vogelinsel. Da gibt es Stürme und im Frühjahr wurden dann die Toten da angespült. Man kannte die Namen der Seeleute nicht und die mussten irgendwo hin und sind dann eben auf diesen Flecken begraben worden. Man weiß gar nicht, wie viel da heute liegen. In heutigen Zeiten werden die natürlich ans Festland überführt, das ist klar. Aber es gibt diesen Ort, der wird auch gepflegt. Da gibt es einen Verein, der sich darum kümmert und am Tag ist es wunderschön, da stehen auch Bänke, also es ist viel Natur mittendrin sozusagen in Bäumen und ich möchte aber am Abend, wenn es dunkel wird, da nicht unbedingt allein spazieren gehen.
Wie lange haben Sie sich denn da auf der Insel eingemietet oder haben Sie den ganzen Roman auf der Insel geschrieben? Und also es ist ja eine wahnsinnig düstere Stimmung auch, die da im Roman
hätte ich gerne
oder im
gemacht.
Thriller aufkommt.
Hätte ich gerne gemacht. Also große Empfehlung, tolle Insel, um da Urlaub zu machen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen die andere Seite zeige, im Sommer ist es wirklich wunderschön. Es ist eine autofreie Insel, man hört die Vögel, die Austernfischer, die Gänse. Da hätte ich wunderbar schreiben können, aber ich habe mich 3-mal dahin begeben mit meiner Freundin, die mir da geholfen hat und habe da recherchiert, habe mit den gerade mal 20 Einwohnern gesprochen, mehr sind das da nicht. Ich habe mir die ganzen Gebäude angeguckt, den Leuchtturm, die Hotels, die Schullandheime und habe dann aber in Ruhe zu Hause geschrieben. Es ist ja schon ein monatelanger Prozess. Also das hätte ich meinem Mann, glaube ich, nicht antun können.
Wir Also die Handlung ist ja folgendermaßen, dass fünf ganz unterschiedliche Menschen an einem Oktobertag auf der Fähre sind und aus unterschiedlichen Gründen auf diese Insel fahren. Jeder hat so sein Geheimnis, was er oder sie mit sich rumträgt. Und irgendwann stellt sich raus, dass dieses Treffen eben kein Zufall ist. Wie haben Sie denn so die Beziehungen zwischen diesen fünf Figuren entwickelt? Also war das von vornherein klar oder hat sich das dann erst so im Schreiben rauskristallisiert?
Ja, die Figuren waren schon von Anfang an klar, also dass es diese fünf sein werden. Das hat sich natürlich vor dem Schreibprozess schon beim Plotten ergeben, aber gerade beim Schreiben passieren immer noch Dinge, gerade wenn man so nah dann dran ist an den Figuren, dass die gewisse Charaktereigenschaften bekommen oder gewisse Defizite haben oder dass einem noch ein tolles Geheimnis einfällt, was diese Figur ja mitbringen könnte, wo es nochmal spannender wird. Also es ist wirklich ein Schreibprozess. Man muss nur aufpassen, dass man sich eben nicht komplett verheddert, ne, mit diesen fünf Perspektiven. Also es wird ja über die fünf Figuren geschrieben und von jeder eben so ein bisschen die Geschichte weitererzählt. Und wir springen eben immer noch mal zurück ins Jahr 1995, wo etwas Schreckliches auf dieser Insel passiert ist, worauf sich alles bezieht. Also wenn Sie das Buch lesen wollen, nehmen Sie sich Zeit. Nicht irgendwie abends nach der Arbeit mal eine halbe Stunde. Ich glaube, das braucht so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und dann wird man dieses volle Erlebnis haben.
War das nicht kompliziert, so zwischen diesen fünf Perspektiven immer hin und her zu springen und eben auch diese zwei Zeitebenen zu haben?
Das müssten wir meine Lektorin fragen, die auch hier ist. Wir haben natürlich sehr intensiv zusammen dran gearbeitet, weil man immer gucken muss, wer hat jetzt was erzählt? Ist das jetzt schon raus? Ist das angelegt? Ne? Weiß der Leser, wovon jetzt die nächste Person redet? Also da muss man schon, und da bin ich froh, dass ich tolle Menschen an meiner Seite habe, immer schauen, dass es übersichtlich bleibt, aber letztendlich ist es im Kopf die Geschichte und will erzählt werden und das ist dieses Wunderschöne beim Schreiben, dass man einfach schreibt und schreibt und schreibt und bis diese Geschichte fertig ist und ja, ich bin sehr, sehr glücklich mit diesem Buch.
Wir haben ja schon angerissen, jede Figur hat so ihr Geheimnis. Also jeder trägt so irgendwie was mit sich rum. Was war das Spannende daran, dass jedem sowas mitgegeben wurde? Also, und dass sie auch erst so spät natürlich zum Reden kommen.
Das ist spannend, aber es ist ja im realen Leben gar nicht so anders. Also ich glaube, viele Menschen tragen etwas mit sich herum, worüber sie nicht mit jedem reden oder was sie nicht jedem erzählen möchten, gerade wenn irgendwas in der Vergangenheit passiert ist, worauf man halt nicht stolz ist oder was schlimm ist, was man einfach niemandem erzählen kann. Und davon lebt ja so ein Thriller, ne? Dass man immer wieder nach und nach so kleine Fädchen spinnt, die dann so lose im Wind wehen und sich am Ende halt verbinden zu dem großen Ganzen. Das macht's ja aus und das ist ja dieses Spannende beim Schreiben und auch beim Lesen.
Es gibt noch eine weitere Figur, die jetzt zu den fünf Fremden dazugehört, aber eben sie ist eine Verwandte. Also um genau zu sein, es ist die Mutter der einen Figur, das ist die Hedda und sie hat Demenz. Und man weiß nicht so genau, also aufgrund ihrer Krankheit nimmt man sie natürlich nicht so ganz ernst und trotzdem schwirrt sie da wie so eine Cassandra in dieser Handlung rum. Wie haben Sie die angelegt oder welche Funktion hat diese Hedda?
Ich glaube, das war sogar eine der ersten Figuren, die ich im Kopf hatte, weil ich sie wirklich, ich habe so Bilder am Anfang und hatte diese ältere Dame, die einfach verwirrt auf diesem Friedhof rumgeistert. Das war so ein ganz starkes Bild. Mir war klar, die muss sich da einbinden. Und das ist eben die Mutter, die demenzerkrankte Mutter von Annika Lund, einer Kriminalkommissarin, die von der Insel stammt und jetzt in Hamburg bei der Mordkommission arbeitet und die eben nach Hause geht, auf diese kleine Insel, um ihre Mutter zu pflegen. Und wir haben ja so ein bisschen so einen mysteriösen Background dieses Thrillers. Na, man weiß immer nicht, was erzählt die Hedda da, die ist wirr, aber weiß sie doch gewisse Dinge, die sie nur nicht so artikulieren kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe, dass sie immer noch so ein bisschen Spannung reinbringt und man gar nicht weiß, was spielt sie für eine Rolle.
Wir sind ja auf einer Nordseeinsel. Das heißt, man ist dort natürlich auch von den Gezeiten abhängig. Und man kommt auch nicht so einfach weg von dieser Insel. Und in der Handlung ist es so, dass sich natürlich alles, oder was heißt natürlich, aber dass sich alles auf so einen Moment fokussiert. Es ist ein Sturm im Anmarsch. Und es ist klar, wenn dieser Sturm da ist, dann sind die alle auf dieser Insel einfach gefangen. Und der Sturm bringt dann auch so einiges nochmal ans Licht. Es wird vieles durcheinander gewirbelt. Also welche Rolle spielt dieses Eingeschlossensein, keine Möglichkeit zum Entrinnen zu haben?
Das haben wir immer wieder bei Krimis, bei Thrillern. Das hat Agatha Christie schon gemacht. Das ist zum Beispiel bei Shining, ne? Immer wieder bei solchen großen, tollen Werken haben wir dieses Locked Room Setting. Also man kann nicht hin, man kann nicht raus. Und ich habe mir das ein bisschen einfacher gemacht, weil ich das auf einer Insel gemacht habe. Also nicht in einem Raum oder einem Haus. Ich habe ein bisschen mehr Bewegungsmöglichkeiten. Trotzdem sind die abgeschlossen. Ne? Dieser Orkan rast auf ein Neuwerk zu. Und die gibt es da auch. Ne? Das weiß ich ja, ich lebe in Norddeutschland seit vielen Jahren. Wir haben da wirklich richtig Winterstürme. Und das ist wie so eine eigene, wie so ein Antagonist, so ein Gegenspieler, ne, den man da wunderbar einfach dirigieren kann, dass es noch spannender wird und noch gefährlicher. Ich habe auch beim Seewetteramt in Hamburg recherchiert, habe mit Meteorologen gesprochen. Die haben mich erstmal wieder aufs richtige Pferd gesetzt, weil ich sage, ja, es wird ja so gefährlich, wenn der Orkan kommt, da können die ja nicht raus, weil dann fällt ja das Totholz von den Bäumen. Und dann lachte er und sagt, also auf Neuwerk würde ich im Orkan rausgehen, da ist ja schon alles runter durch die Stürme, da kommt nichts mehr, runtergeflogen, in Hamburg ist das anders. Also es ist gefährlich, aber man kann sich trotzdem im Sturm bewegen und das habe ich halt auch eingebaut.
Ach tatsächlich, weil das habe ich mich auch gefragt, dass die da relativ unbehelligt doch noch mit dem Auto unterwegs sind oder auch zu Fuß. Da dachte ich so, meine Güte, da ist so ein wahnsinniger Sturm, der da wütet und trotzdem...
Man muss immer gucken, in welche Windrichtung, ne? Also die Böen kommen ja von einer Seite. Also das schiebt ja dieses Elektroauto dann. Und auch laufen kann man, ne? Das geht alles bei Sturm. Gefährlich wird es, wenn wirklich Dinge runterfallen von Dächern oder von Bäumen. Aber es ist für mich auf jeden Fall ein Setting gewesen. Ich hätte es jetzt nicht im Sommer spielen lassen wollen, wo das Idylle pur ist und es wunderschön ist, um nach Neuwerk zu fahren. Es war klar, es muss schon ein bisschen gefährlich sein, auch von der Natur.
Der Arbeitstitel, wenn ich das richtig gelesen habe, war ja auch Orkan. Wie kam es denn dazu, dass es dann nicht, dass das Buch nicht Orkan heißt, sondern eben Fünf Fremde?
Ja, man muss immer irgendwie erstmal einen Arbeitstitel haben. Manchmal sind die auch total schräg. Für mich war das klar, ne, das ist dieses Wort, was erstmal alles einfasst. Aber A, gibt es diesen Titel schon, auch bei anderen Büchern. Und B, ist es ja nicht nur dieser Orkan. Ich finde, Fünf Fremde fasst es viel besser zusammen. Es sitzen fünf Fremde auf einer Fähre nach Neuwerk. Und die Frage ist, sind die wirklich so fremd oder was hat das mit diesen Fremden auf sich? Also fand ich viel, viel treffender.
Die Figuren die treffen ja auch Entscheidungen im Laufe des Romans oder haben es im Vorlauf getroffen, die jetzt nicht immer so den moralischen Grundprinzipien vielleicht entsprechen. Was wollten Sie denn mit dieser moralischen Ambivalenz vielleicht zeigen?
Ich mag es schon, über Figuren zu schreiben, die einfach zerrissen sind. Ne? Also ich glaube, niemand ist wirklich allein gut und niemand ist allein böse. Also es ist immer so diese Mischung, die es ausmacht. Und umso spannender ist eine Figur, wenn sie eben auch etwas zu verbergen hat oder wenn der moralische Kompass so ein bisschen ins Strudeln gerät, sag ich mal. Und das ist ja das Leben. Ne? Also ich finde, genau das macht diese Figuren aus, was sie mitbringen, eben auch diesen Ballast, den sie mit auf die Insel schleppen und der so nach und nach aufgeblättert wird. Und das Ganze, das ist so ein bisschen, was der Speck dran ist an dem Plot.
Dann hören wir doch vielleicht mal rein in die Geschichte. Sie lesen direkt den Prolog. Da geht's oder das ist das, was passiert, was eben auch noch auf die heutige Zeit Auswirkungen hat. Es ist was Schreckliches passiert und es passierte im Jahr 1995.
Ganz genau. Also das ist jetzt die erste Szene im Buch und wir steigen ein im Jahr 1995 auf der Insel Neuwerk mit einer Figur, die heißt Charlotte. Spielt im August, also nicht im Herbst, sondern das die Zeit, die Kinder in die Schullandheime kommen. Es sind ja zwei Schullandheime auf Neuwerk und ein Zeltlager und da ist eben viel Betrieb im Sommer, weil da die Klassen aus Hamburg dann dort eine schöne Zeit verleben. Charlotte Hahnl, 31. August 1995. Auf die Dunkelheit folgt das Licht, auf die Nacht der Tag, auf die Verzweiflung neue Hoffnung. Kurz nach Sonnenaufgang ist Charlotte wieder auf den Beinen. Ihr Schlaf war kurz, wie die letzten 8 Jahre zuvor auch. Wenn sie eingenickt ist, hat sie sich in seltsamen Träumen verfangen, ist hinter Schemen hergelaufen oder vor dunklen Schatten geflohen. Charlotte wischt sich über die müden Augen und brüht sich in der verwaisten Küche des Schullandheims einen starken Kaffee auf, schwarz mit etwas Zucker. Sie trinkt ihn viel zu heiß, aber sie will keine Minute des Tages verlieren. An der Außentür zieht sie sich Gummischuhe und Regenjacke an, weil in der Nacht einige Schauer über die Insel hinweggezogen sind. Lange hat sie dem Trommeln des Regens in dem kleinen Betreuerzimmer gelauscht und den Geräuschen, die das leere Haus macht, wenn sie auf den Schlaf wartet. Noch vor einer Woche ist das Schullandheim voller Menschen gewesen. 2 Schulklassen und ihre Lehrerkollegen haben hier auf Neuwerk wundervolle Tage verbracht, bis zu jener Nacht, bis das Unaussprechliche geschah. Charlotte fröstelt bei den ersten Schritten. Ihr wird, seit die beiden Kinder verschwunden sind, gar nicht mehr warm. Es ist nicht ihre Schuld, hat der Rektor ihrer Schule gesagt. Sie haben sich korrekt verhalten. Charlotte hat einen schalen Nachgeschmack, wenn sie sich diese Worte wieder und wieder in ihr Gedächtnis ruft. Die beiden Schüler waren in ihrer Obhut. Ja, sie haben sich heimlich in der Nacht aus dem Schlafsaal geschlichen, aber es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass sie mit ihren Kollegen hier die Aufsicht und somit die Verantwortung über die Schüler übertragen bekommen hatte. Nach 3 Tagen der vergeblichen Suche sind alle abgereist. Die Eltern der Vermissten waren noch ein paar Tage länger geblieben. Auch sie sind gestern gefahren, da niemand mehr glaubt, dass die Kinder auf Neuwerk zu finden sind. Nur Charlotte ist geblieben. Und jeden Tag auf der Insel zu Fuß unterwegs, um eine Spur von Isa und Janosch, den beiden Vermissten, zu finden. Sie steigt auf den Deich, läuft Richtung Osten an den Salzwiesen entlang, die das Land mit dem Meer verbinden. Gänse schnattern kehlig. Ein paar Feldhasen machen lange Sätze und verschwinden im saftigen Grün. Ein idyllisches Stück Land im Wattenmeer, das für Charlotte das größte Glück bedeutet und seit 8 Tagen das größte Unglück. Die Polizisten haben tagelang jeden Winkel der Insel nach den Kindern abgesucht. Mehrere Tage und Nächte ist die 3 Quadratkilometer große Insel von den Beamten der Hamburger Bereitschaftspolizei durchkämmt worden. Selbst die Niedersachsen haben Amtshilfe geleistet. In allen Höfen, Häusern, Ställen und Schuppen auf der Insel haben die Beamten und Bewohner nachgesehen. Letztendlich war die Suche nach den beiden Teenagern eingestellt worden, weil es nichts mehr zu durchsuchen gab. Wenn die beiden nachts schwimmen gegangen und ertrunken wären, würde das Meer sie vielleicht irgendwann wieder hergeben. Wenn sie allein durchs Watt gelaufen und von der Flut überrascht worden wären, vielleicht nicht einmal das. Hier vor Neuwerk und Schahörn sind eine Menge Seeleute ersoffen. Die Körper der armen Seelen, die angelandet sind, liegen nun auf dem Friedhof der Namenlosen, die anderen auf dem Grund des Meeres. Charlotte beißt die Zähne zusammen und zieht das Tempo an. Sie nähert sich der Ostbarke, einem der historischen Bauwerke und Wahrzeichen der Insel. Es stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist errichtet worden, um den Kapitänen der Tonnenleger in der Elbe zur Orientierung zu dienen. Charlotte kann noch mehr Hintergrundinformationen abspulen, die sie den Schülern beim Besuch der Barke weitergegeben hat. Was sie ihnen nicht erzählt hat, ist, dass dieses Seezeichen ein beinahe magischer Ort für sie ist, der etwas tief in ihr anrührt. Die gut 27 Meter hohe Holzkonstruktion ragt hoch über der Insel auf. Über ihr kreisen Seemöwen und werfen ihre harschen Rufe zu der einsamen Gestalt nach unten. »Wo seid ihr?«, fragt sie, wie jeden Tag. Seenebel wabert von Weitem über das Wasser wie eine weiße Wand. Dichte Schwaden erreichen Minuten später die Insel wie ein Heer von durchsichtigen Reitern. So schnell, wie er das Land um sie herum einhüllt und die Sicht einschränkt, kann sie gar nicht den Rückweg antreten. Von der Elbmündung hört sie das Nebelhorn eines Schiffes. Was für eine beängstigende Szenerie, als wäre sie hier der einzige Mensch auf der Insel, allein mit den Toten hier draußen. Charlotte atmet tief durch und läuft los, konzentriert sich auf die Deichkrone unter ihren Stiefeln. Aber sie sieht nicht, was vor ihr ist, kann sich nur mit den Füßen vorwärts tasten, hat kein Gefühl mehr für Distanzen. Ist sie 10 Meter gegangen oder 50? Der Nebel macht sie blind. Was, wenn sie jetzt hier selbst auf Neuwerk verloren ginge? Würde ihr Rektor dann immer noch Verständnis für ihren Alleingang zeigen? Sie muss die Insel fast umrundet haben. Ist sie bereits am Friedhof der Namenlosen vorbeigelaufen? Woran kann sie sich orientieren? Die Häuser. Irgendwann wird sie auf der Deichkrone zu den Hotels und Restaurants kommen. Die haben Bänke aufgestellt. Kurzzeitig ist ihr, als würde der Nebel aufklaren, als könne sie für einen Moment die Salzwiesen und das Meer sehen. Doch das scheint ein Trugschluss. Denn wieder umhüllt sie der dichte Brodem des Meeres. Da! Charlotte kann etwas in der Waschküche erahnen. Ein roter Tupfen im Nebel, der immer intensiver wird. Sie kann nicht sagen, was oder wer dort steht, läuft aber so schnell sie kann. Mehr und mehr schält sich die kleine Gestalt aus dem Dunst, wird immer besser sichtbar. Ihr stockt der Atem, als sie die Person erkennt. Isa! Sie rennt beinahe. Ist das wirklich Isa in ihrem roten Regenmantel, das seit 8 Tagen verschwundene Mädchen hier auf dem Deich? Charlotte wischt sich die Feuchtigkeit aus den Augen. Ist das real oder halluziniert sie? Isa! Sie hat das Mädchen erreicht und legt ihre Hände auf die Schultern der schmalen Gestalt, die sie ohne ein Wort zu sagen ansieht. Ihre Augen sind geöffnet, aber sie scheinen durch sie hindurch zu blicken. Isa, ich bin's doch, Charlotte Hanel! Das Mädchen reagiert nicht. Eine Träne rollt über ihre Wange, oder ist das ein Tropfen? Die Feuchtigkeit des Nebels? Isa, geht's dir gut? Charlotte hockt sich vor sie, sieht zu ihr auf. Ihr Herz schlägt wie wild. Wo ist Janosch? Fragt sie. Ist er bei dir? Das Mädchen antwortet nicht, starrt stumm in den Nebel, als höre sie sie nicht. Charlotte richtet sich wieder auf und fasst die Hände des Mädchens. Sie sind eiskalt, wie die bleichen Finger einer Toten. Janosch, schreit sie, dreht sich zur anderen Seite, ruft wieder und wieder den Namen des Vermissten, ohne jedoch das Mädchen loszulassen, das noch immer keine Regung zeigt. Aber Janosch bleibt verschwunden und die dichten Nebelschwaden ersticken jeden Laut.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Mein Mikro ist aus. Hallo. 5 Fremde, ich höre mich gerade nicht, aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Mein Mikro ist... Mein Mikro ist irgendwas. Romy Völk, fünf Fremde, vielen Dank. Sie haben es gesagt, die Insel Neuwerk hat 20 Einwohner, laut Wikipedia 21, aber das ändert sich ja von Zeit zu Zeit. Wie haben die bisher auf diesen Roman reagiert? Sind Sie da jetzt eine Persona non grata? Nehmen die es Ihnen übel, dass die Insel so düster dargestellt wird, oder dürfen Sie da noch hinkommen?
Ja, ich werde das ausprobieren. Im Mai fahre ich wieder hin und werde dort auch eine Lesung machen. Also ich hoffe, das steht noch. Ich habe jetzt natürlich dort den Menschen, die mir da sehr geholfen haben bei der Recherche, auch das Buch hingeschickt. Die waren ganz begeistert. Also die haben mir Tür und Tor geöffnet und ihre Leben und haben erzählt und waren ganz glücklich, dass ich gesagt habe, ich schreibe über Neuwerk, weil sie möchten ja, dass Neuwerk wieder belebt wird, dass da wieder Menschen hinkommen. Also wenn jemand hier unter Ihnen ist, der auf eine Insel ziehen möchte, ich könnte den Kontakt herstellen. Die suchen, die bauen gerade den Leuchtturm aus, der wird saniert, da kommt eine tolle Pension rein, ein Trauzimmer, da werden Wohnungen gebaut. Nein, ich glaube schon, dass die damit umgehen können, dass das Fiktion ist, dass das angelehnt ist an das Inselleben. Natürlich spielen die Gebäude eine Rolle. Ich habe ein bisschen die Hotels verfälscht und die Kneipen. Aber zum Beispiel erzähle ich hier auch von den letzten Piraten auf Neuwerk. Also in den 60ern ist dort ein Tanker auf Land gelaufen und da gab es Piraten. Die haben da das Schiff geentert und haben mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Aber das ist mittlerweile verjährt und da lachen die selber drüber. Also solche Geschichten habe ich eingebaut. Mal sehen, wie die Stimmung ist im Mai. Also ich habe erst mal vorgenommen, Wochenende da zu bleiben. Vielleicht muss ich ja eher abreisen.
Das wollen wir mal nicht hoffen. Romy Völk mit Fünf Fremde, ein wahnsinnig spannender Thriller. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und darüber erzählt haben und uns den Norden so schmackhaft gemacht haben.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.